für das Jahr 323 kennen wir den Fall des Volkstribunen Marcus Flavius, der beantragt haben soll, sämtliche männlichen Tusculaner hinzurichten, sowie Frauen und Kinder in die Sklaverei zu verkaufen. Und der Antrag scheitert zwar, aber zumindest die Tribus Polia soll dem Antrag zugestimmt haben. Ja, so woran man sich auch noch in späteren Jahrhunderten anscheinend erinnern konnte. Allein die Tatsache, dass ein solcher Antrag 15 Jahre nach Ende des Latinerkrieges eingebracht werden konnte, zeigt doch, dass die eingebürgerten Gemeinden keineswegs als gleichwertige Mitbürger angesehen wurden. Ja, also es ist, also römische Bürger darf man eigentlich nicht in dieser Form verurteilen.
In dieser Folge von Geschichte Europas geht es weiter mit dem Aufstieg Roms zur Vormacht auf der italischen Halbinsel. In dieser Episode schildert Dr. Marian Helmdun die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus, in dem Rom seine Vormachtstellung konsolidierte und ausbaute. Demnächst erscheint dann noch der dritte Teil, in dem wir uns die Übergangszeit vom Ende des 4. Jahrhunderts bis zum Beginn der Punischen Kriege noch einmal genauer anschauen. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, darunter natürlich Teil 1 unseres Gesprächs, aber auch die Folgen zum eben erwähnten Ersten Punischen Krieg und Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Darüber freue ich mich und auch über eure finanzielle Unterstützung bei PayPal und Steady. Herr Helm beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der letzten Folge, bevor wir inhaltlich weitergehen. Und ich wünsche euch jetzt noch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Dezember 2024.
Beim letzten Mal haben wir es ja im Grunde nur bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus geschafft, wobei die lange Vorgeschichte des römischen Aufstiegs zur Großmacht aber von entscheidender Bedeutung ist, um die Nonlinearität dieses Prozesses zu verstehen, der von Kontingenzen, Experimenten, aber eben auch von Fehlschlägen gezeichnet war. Bestes Beispiel, darüber hatten wir ja gesprochen, war der große Sieg über Veii zu Beginn des 4. Jahrhunderts vor Christus, auf den dann unmittelbar die katastrophale Niederlage gegen eine keltische Schar an der Alia um 390 vor Christus und die anschließende Einnahme der Stadt Rom folgt. Dieser 18. Juli ging nicht nur als Dies Ater in die römische Geschichte ein, sondern hinterließ auch tiefe Spuren in der römischen Psyche in Form des Metus Gallicus, also der Furcht vor den Kelten, die auch im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus noch zu beobachten ist. Die Niederlage war also eines jener kontingenten Ereignisse, die verdeutlichen, dass das junge römische Gemeinwesen nicht einfach einer Grand Strategy der Imperiumsbildung unterlag, also dass man nicht einfach eine große strategische Zielsetzung hatte, heute Mittelitalien, morgen Italien und danach das Mittelmeer, sondern dass es hierbei oft genug externe Entwicklungen und auch unvorhergesehene Ereignisse gab, auf die man dann römischerseits reagieren musste. Also man war eben also in dieser Welt der Mediterranean Anarchy, wie es Arthur Eckstein genannt hat, war man eben auch oft genug Spielball anderer Einflüsse und Entwicklungen. In diesem Sinne haben wir dann ja auch die innenpolitische Entwicklung Roms besprochen, die im 4. Jahrhundert einen sehr langen Institutionalisierungsprozess durchlief. Und im Zuge der Leges Licinie Sextiae war es dabei 367, 366 vor Christus sicherlich auch unter dem Eindruck des Kelteneinfalls und der anschließenden Probleme zu einer Reorganisation des Oberamtes gekommen, wobei man nicht nur das Oberamt in Form des Konsulats neu gestaltete, sondern auch eine der beiden Konsulenstellen zumindest prinzipiell für Plebejer öffnete. Dass es in der Folge in den 50er Jahren auch immer wieder zu rein patrizischen Konsulaten kam, was in der Forschung als sogenannte patrizische Reaktion interpretiert worden ist, scheint weniger auf ein generelles Rollback zurückzuführen zu sein, als auf ein Arrangement innerhalb der dominierenden politischen Gruppierung, die aus einigen Patriziern und Plebejern bestand. Und auch das hatten wir kurz besprochen, dass etwa Marcus Popilius Lenas und Gaius Marcius Rutilus überaus erfolgreich waren, 5 bzw. 4-mal den Konsulat bekleideten und auch, also Marcius Rutilus zum Beispiel, als erster Plebejer die Zensur und das Diktatorenamt bekleidete. Ja, also wir haben es hier mit wenigen Plebejern zu tun, die aber überaus erfolgreich waren. Und die tun sich dann mit anderen Patriziern zusammen. Wir haben es also nicht mit einer breiten Öffnung zu tun, sondern eher also mit so ja, politischen Gruppierungen, die für sich auch sehr opportunistisch reagieren. Ja. Die auch schon von der älteren Forschung beobachtete Monopolisierung des Oberamtes durch eine kleine Gruppe musste dabei notwendigerweise zu relativ fragilen politischen Machtverhältnissen führen, da ein erheblicher Teil der Oberschicht von den politischen Entscheidungsfindungsprozessen ausgeschlossen blieb. Und das ist, denke ich, das Entscheidende im 4. Jahrhundert, dass also auch die politische Partizipation und die Teilhabe an den Entscheidungsfindungsprozessen seitens der Oberschicht sich erst im Laufe des 4. Jahrhunderts entwickelt haben. Möglich war dies anscheinend, also die Monopolisierung des Oberamtes war anscheinend vor allem aufgrund einer volksfreundlichen Politik möglich, die darauf abzielte, die wirtschaftliche Lage der einfachen Bürger einerseits durch Schuldenerleichterungen und Schuldenerlasse zu mildern und andererseits durch Landverteilungen an ärmere Bürger soziale Spannungen abzubauen. Und Karl Joachim Hölkeskamp spricht in diesem Kontext von der hohen inhaltlichen Aufladung der römischen Innenpolitik zu dieser Zeit, die auch zur Folge hatte, dass größere Teile der Bürgerschaft mittels der Volksversammlung größeren Einfluss auf die politischen Entscheidungen sowie auf die Zusammensetzung der Entscheidungsträger nahmen. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, ich wiederhole das noch einmal, was wir hier besprochen hatten, erscheint auch die römische Expansion in einem anderen Licht, da es nach der Eroberung Wes zunächst zu keinen weiteren Eroberungen gekommen war. Erst 362 kam es mit dem Angriff auf die Herniker zu einer neuen Entwicklung, also immerhin 30 Jahre nach der Eroberung Wes. Und im Krieg gegen die Herniker konnte man dann in 4 relativ 10 Kriegsjahren Gebiete im östlichen Latium erobern, die 358 vor Christus dann in Form der neuen Tribus Publilia und der Tribus Pomptina Teil des römischen Bürgergebiets wurden. Wie bereits besprochen, erfolgte im Rahmen dieser Vorgänge ein weiterer Wechsel in der Führungsschicht und es ist eben auffällig, dass gerade in diesem Kontext Marcus Popilius Lenas aufsteigt und quasi andere Plebejer ablöst. Also militärischer Erfolg und innenpolitischer Einfluss gingen offenbar Hand in Hand, wobei militärischer Erfolg eben auch die Verfügbarkeit von zusätzlichen Ressourcen in der Form von Beute und Land bedeutete, mit denen man dann die Forderungen der Bevölkerung, also laut Livius der Plebejer, hauptsächlich befrieden konnte. Die erfolgreiche Beendigung des Hernikerkrieges bedeutete aber keine zielgerichtete Fortsetzung oder also auch keine Erfüllung römischer Expansionsziele und keine also Fortsetzung der römischen Expansion, da es hiernach zunächst 20 Jahre lang ruhig blieb und wir lediglich von schwierigen Abwehrkämpfen gegen Etrusker und Kelten sowie von kleineren Kämpfen in Latium hören. Die Situationsbedingtheit der ersten römischen Eroberung ist also entscheidend und hilft dabei, die relativ überschaubaren Planungshorizonte der römischen Elite und der römischen Bürgerschaft einzuordnen. Also es ging eben jetzt nicht darum, eine zielgerichtete Expansion zu betreiben und Latium zu erobern, sondern es war eben situationsabhängig, dass auch in den 60er Jahren man Ressourcen benötigte und sich dann offenbar dazu entschied, diese Ressourcen bei den Hernikern abzugreifen. Aber auch wenn man Mitte des 4. Jahrhunderts noch keineswegs einen langfristigen Plan verfolgte, so lässt sich dennoch festhalten, dass die bis dato erfolgten Eroberungen Konsequenzen hatten. Ja, mit der Eroberung Wes und der Einbürgerung der dortigen Bevölkerung war Rom definitiv zum größten Gemeinwesen in Latium aufgestiegen und dürfte sich mit der Eingliederung der Publilia und Pomptina 358 dann endgültig zur Vormacht der Region aufgeschwungen haben, was unter anderem in dem Abschluss von Verträgen mit samnitischen Gruppen sowie in dem 348 geschlossenen zweiten Vertrag mit Karthago deutlich wird. Als latinische Regionalmacht wurde Rom damit aber auch für andere Gruppen interessant und wurde 343 vor Christus dann prompt in den sogenannten Ersten Samnitenkrieg verwickelt. Und darüber hatten wir kurz gesprochen. Dieser Erste Samnitenkrieg ging im Grunde auf Kämpfe zwischen den Sidikinern und Samniten im Liristal zurück, woraufhin die bedrängten Sidikiner bei der kampanischen Regionalmacht Capua Hilfe gesucht haben, die dann aber selbst in Schwierigkeit also geriet. Also Capua konnte den Samniten dann eben nicht die Stirn bieten und musste daraufhin in Rom wiederum Hilfe suchen. Und hier, also wie gesagt, diese römische Intervention dann auf dem, also in Nordkampanien, lässt dabei bereits einen erheblich erweiterten römischen Aktionsradius erkennen, der aber auch mit ganz eigenen Herausforderungen verbunden war. Denn das römische Heer in Kampanien meuterte schon 342 und forderte politische Zugeständnisse ein, etwa ein Iterationsverbot von 10 Jahren. Also man durfte Ämter dann 10 Jahre lang nicht bekleiden, nachdem man gewählt worden war, was auch darauf schließen lässt, dass man zu diesem Zeitpunkt unzufrieden mit der Monopolisierung der Ämter, sicherlich insbesondere der Oberämter, durch diese erwähnte kleine Gruppierung aus Patriziern und Plebejern war. Die enge Interdependenz von Innen- und Außenpolitik tritt hier, denke ich, sehr deutlich zutage, ebenso wie die Grenzen der römischen Fähigkeiten zu diesem Zeitpunkt. Im Zuge der Meuterei und der anschließenden Turbulenzen in Rom selbst kam es nämlich zu einem Friedensvertrag mit den Samniten, also 341, den Livius zwar als römischen Triumph darstellt, in dem aber gleichzeitig den Samniten eine carte blanche gegenüber den Sidikinern ausgestellt wurde. Also im Grunde eine komplette Aufgabe der ursprünglichen römischen wie auch der kampanischen Kriegsziele, denn es war ja im Grunde Ziel dieser beiden Gruppen, die Sidikiner zu stützen. Und mit dieser vielleicht doch etwas längeren Auffrischung des ersten Teils sind wir dann jetzt auch im Jahr 341 vor Christus angekommen und werden uns jetzt quasi der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus widmen. Wie bereits erläutert, befand sich die römische Innenpolitik zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 341, in einer recht turbulenten Phase, weshalb der berichtete römische Rückzug aus Kampanien auch durchaus nachvollziehbar erscheint. Allerdings war damit der eigentliche Konflikt eben nicht beigelegt worden, da Kampaner und Sidikiner nach wie vor den Kampf fortsetzten und sich nun, also laut Livius, bei den latinischen Nachbarn Roms nach Hilfe umschauten. Und diese Kooperation war angeblich so erfolgreich, dass die Samniten nun in Rom darum baten, einzugreifen und die Latiner vom Krieg abzuhalten, woraufhin man ihnen aber ausgerichtet habe, dass man den Latinern nicht befehlen könne, wohl aber den Kampanern. Und diese einleitenden Passagen des Livius zum Latinerkrieg sowie die Angaben von Dionysios von Halikarnassos zu den ersten militärischen Operationen des Latinerkrieges sind insofern interessant, als man zunächst also gar nicht gegen die Latiner vorgegangen ist. Die erste Kampagne dieses Krieges im Jahr 340 richtete sich vielmehr gegen die Kampaner und in Kampanien wurde auch die einzige detailliert überlieferte Schlacht geschlagen. Erst in der Folge kam es dann zur Erhebung der Latiner, die man in 2 harten Kriegsjahren unterwerfen konnte. Was sich hier andeutet, ist also eine graduelle Eskalation der Kampfhandlungen, was womöglich dadurch überdeckt wurde, dass sämtliche Siegesmonumente dieses Konfliktes aus dem Jahr 338 stammen und damit auf den Sieg über die Latiner- und Volskerstädte Bezug nehmen. Ja, also insbesondere die bei Antium eroberten Schiffsschnäbel, die man an der Rednertribüne in Rom anbrachte, die daraufhin dann als Rostra bekannt war, markieren eine zentrale Verankerung der Vorgänge des letzten Kriegsjahres in der Erinnerungslandschaft der Stadt Rom. Die Überlieferung zum Latinerkrieg, also Latinerkrieg 340, 339, 338, weist also interessante Widersprüche auf, da der Kriegsausbruch offenbar mit Capua und Kampanien zu tun hatte, die Beendigung des Krieges dann jedoch vor allem mit den Verhältnissen in Latium zusammenhing. Nun ließe sich an dieser Stelle einfach behaupten, dass unsere Quellen schlecht informiert waren und uns keine zuverlässige Schilderung dieses Konfliktes bieten. Dem widerspricht aber, dass wir punktuell relativ gut informiert sind, denn Dionysios von Halikarnassos beschreibt etwa den römischen Anmarsch nach Kampanien, dem sich unterwegs auch Verbündete angeschlossen hätten. Also hier ist also keineswegs von einem großflächigen Aufstand in Latium die Rede, weshalb es geboten scheint, auch im Rahmen des Latinerkrieges von unvorhergesehenen Entwicklungen auszugehen, die wiederum Reaktionen der unterschiedlichen Konfliktparteien hervorgerufen haben. In diesem Kontext hat etwa Nicola Terenato zuletzt vorgeschlagen, das römische Eingreifen in Kampanien und insbesondere in Capua vor allem aus der lokalen Perspektive und vor dem Hintergrund der dortigen innenpolitischen Machtkämpfe zu verstehen. Also genauso wie es in Rom unterschiedliche Gruppen gab, die miteinander um Einfluss rangen, so dürfte es solche Gruppen auch in den italischen Nachbarstädten gegeben haben. Demnach hätte der Rückzug der römischen Truppen am Ende des Ersten Samnitenkrieges jene Gruppen geschwächt, die zuvor ein römisches Engagement forciert hatten, was zusammen mit den erwähnten Schwierigkeiten der Samniten ein erneutes Eingreifen der römischen Seite, insbesondere, also laut Terenato, derjenigen Nobiles erfordert habe, die mit den kampanischen Eliten befreundet waren, also mit jenen kampanischen Eliten, mit denen man sich zuvor eingelassen hatte. Also es bleibt Spekulation, aber es ist schon interessant zu sehen, dass es zunächst keinerlei Kämpfe in Latium selbst gab. Also wenn es ein Aufstand der Latiner war, dann stellt sich schon die Frage, warum man beide Heere erst einmal nach Kampanien verlegt hat. Ja, also hätte man ja auch die Stadt im Grunde latinischen Angriffen ausgesetzt. Also vieles spricht dafür, dass der Ursprung dieses Konfliktes erst einmal in Kampanien lag. Für diese anfängliche Konzentration auf den kampanischen Kriegsschauplatz spricht dabei auch die intensive Memorierung der ersten großen Schlacht in der Nähe des Vesuvs, in der Rom zwar siegreich blieb, aber offenbar auch schwere Verluste hinnehmen musste. Letzteres schlägt sich unter anderem darin nieder, dass der Konsul Publius Decius Mus sich in der Schlacht im Rahmen einer Devotio den Göttern geopfert haben soll, was aber wohl eher für den Schlachtentod des Konsuls und die Härte des Kampfes spricht. Die intensive Memorierung dieser Kämpfe dürfte zudem auch mit dem zweiten Konsul Titus Manlius Torquatus zusammenhängen, dessen Leben nur so vor Exemplar strotzt. Ja, also der Mann ist im Grunde das Exemplum schlechthin. Im Kontext des Jahres 340 zeichnete sich Manlius dadurch aus, dass er als Konsul seinen eigenen Sohn, der als Reiterführer die Anweisung, jedes Gefecht zu vermeiden, ignoriert hatte, hinrichten ließ. Ja, und also dieses Ereignis fand dann im Rahmen der sogenannten Imperia Manliana sogar Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, also Befehle wie von Manlius standen demnach für überzogene Härte, weshalb schon Livius berichtet, der Konsul sei bei seiner Rückkehr nach Rom keineswegs freundlich aufgenommen worden. Also auch dieser Hinweis lässt die Ereignisse des Kriegsjahres 340 doch in einem anderen Licht erscheinen. Also kein einwandfreier römischer Triumph, sondern eher schwierige und auch verlustreiche Kämpfe. Nichtsdestotrotz müssen wir erst einmal feststellen, dass das römische Heer in Kampanien trotz dieser Verluste und trotz des gefallenen Konsuls siegreich geblieben war. Und es ist in diesem Kontext eben auch aufschlussreich, dass Livius schon von konkreten römischen Forderungen berichtet. Also interessanterweise sollen etwa 1600 Equites Campani, das sind also wahrscheinlich diese mit Rom verbündeten kampanischen Eliten, das volle römische Bürgerrecht erhalten haben, was ja eine Privilegierung dieser pro-römischen Eliten vermuten lässt. Außerdem sei es zur Beschlagnahmung des Ager Falernus im nördlichen Kampanien sowie von Teilen des Gebietes von Privernum im östlichen Latium gekommen sein. Und es ist in diesem Zusammenhang durchaus möglich, dass Privernum eben zu jenen Latinern gehörte, die Capua und die Kampaner gegen die Samniten unterstützt hatten. Also, dass es latinische Verbündete der Kampaner gegeben hat, scheint klar zu sein, weil es 340 noch zu einer weiteren Schlacht bei Trifanum gekommen war, in der man hauptsächlich gegen Latiner zu kämpfen hatte. Aber es scheint nicht so zu sein, dass sämtliche Latiner und auch Volsker sich 340 bereits im Krieg mit Rom befanden, sondern es scheint sich da eher um vereinzelte Gemeinwesen im östlichen Latium zu handeln, gegen die man dann eben auch im Rahmen dieses Feldzugs nach Kampanien vorgegangen ist. Als Zwischenfazit lässt sich also festhalten, dass es 340 zu einem schweren, aber letztendlich erfolgreichen Feldzug gegen die Kampaner sowie einzelne mit ihnen verbündete Latiner gekommen war, der es der römischen Seite erlaubte, freundlich gesinnte Gruppen in Capua und anderen Städten zu installieren und darüber hinaus noch Gebiete zu beschlagnahmen, die man zu erneuten Landverteilungen nutzen konnte. Genau diese Kombination und die damit drohende endgültige regionale Vorherrschaft Roms könnte dann dazu beigetragen haben, dass sich 339 sämtliche Nachbarn Roms, also sowohl Volsker wie auch Latiner, zu einem vereinten Aufstand gegen Rom zusammenfanden. Und über diese Kampfhandlungen sind wir unglücklicherweise nur sehr schlecht unterrichtet, da Livius das mehr oder weniger kurz zusammenfasst. Doch betont er dabei, dass es sich um relativ schwierige Feldzüge gehandelt habe, die man aber eben letztendlich siegreich beenden konnte. Warum Rom hier erfolgreich blieb, siegreich blieb, lässt sich im Grunde nicht klären. Wahrscheinlich profitiert man auch davon, dass, ja, also, dass diese Koalition der Latiner und Volsker und auch Kampaner, ja, Schwierigkeiten hatte, sich zu koordinieren. Also, dass man eben auch die Kampaner relativ früh aus dem Krieg nehmen kann. Vielleicht sind auch vor diesem Hintergrund die relativ günstigen Lebensbedingungen zu verstehen. Also, die Aufnahme der kampanischen Elite in die römische Bürgerschaft, das ist ja keine Bestrafung, sondern stellt in diesem Kontext durchaus einen Gunstbeweis dar. Das könnte eben auch dazu geführt haben, dass sich diese Eliten dann auf der römischen Seite in den folgenden Kriegsjahren engagiert haben. Die Sequenz der Kampfhandlungen in Kampanien und Latium ist aber insofern von Bedeutung, als die ursprünglichen Kriegsziele der römischen Seite ganz klar, oder zumindest meiner Meinung nach, ganz klar von den Ereignissen überholt wurden. Stand zunächst eine Intervention in Kampanien im Raum, so führte die Eskalation der Kampfhandlungen dazu, dass man in der Folge auch darüber zu beraten hatte, wie man mit den aufständischen Latinern umgehen wollte. Und dies hatte eben auch wieder innenpolitische Konsequenzen, denn bereits im Jahr 339 kam mit Quintus Publilius Philo ein bis dato eher unbekannter Plebejer ins Konsulat, der sein Amt dazu nutzte, einerseits weitreichende Landverteilungen zu versprechen und andererseits, nachdem er von seinem Amtsgenossen Aemilius Mamercinus zum Diktator ernannt worden war, die Leges Publilie Philonis zu verabschieden, die festlegten, das ist ganz interessant, also im Jahr 339, wir befinden uns ja im Krieg, legen diese Gesetze fest, dass die Beschlüsse der Plebs für alle Bürger verbindlich sein sollten. Zweitens, dass der Senat zu den Gesetzen, die in den Zenturiatskomitien entschieden wurden, vor Beginn der Abstimmung seine Einwilligung erklären müsse. Drittens, dass auf jeden Fall einer der beiden Zensoren aus der Plebs gewählt werden solle. Und gerade letzteres ist interessant, wenn man bedenkt, dass Publilius selbst bei den nächsten Zensorenwahlen gewählt wurde und in dieser Rolle dann auch die geforderten Landverteilungen durchführte. Also die Landverteilungen, die er im Grunde als Konsul selbst versprochen hatte, 339. Also auch hier, egal wie man es interpretieren möchte, finden wir eine auffällige Verknüpfung von Innen- und Außenpolitik, wobei Quintus Publilius Philo mit Hilfe der versprochenen Landverteilungen in den Folgejahren zum einflussreichsten Akteur in der politischen Arena Roms werden sollte. Und das ist im Grunde auch deshalb bemerkenswert, weil die Siegesmonumente des Latinerkriegs eigentlich die beiden Konsuln des Jahres 338, also im Jahr nach Philos Konsulat, feiern. Also diese beiden Konsuln des Jahres 338, Gaius Menius und Furius Camillus, beenden den Krieg und werden dann auch mit Reiterstandbildern geehrt, was es bis dato noch nicht gegeben hatte. Ja, und auch die Rostra, also die Anbringung dieser Schiffsschnäbel, all das fällt in ihr Amtsjahr. Und eigentlich gelten die beiden dann eben auch als große Sieger dieses Krieges. Sie spielen in der Folge aber keine allzu große Rolle. Also Menius wird im Zweiten Samnitenkrieg nochmal hochkommen. Aber in den 30er Jahren und frühen 20er Jahren sind die beiden in keiner prominenten Position. Das ist umso bemerkenswerter, als wir für Publilius Philo, also für diesen relativ aufrührischen Konsul, genau das Gegenteil feststellen können. Denn also Philo wird 336 erstmals Prätor, also er ist dann 336 der erste plebejische Prätor. 335 der Magister Equitum führt als Magister Equitum die Wahlen durch. 332 ist er Zensor, richtet als Zensor dann die neuen Tribus Mecia und Scaptia ein. Und 327, 320 und 315 wird er dann auch nochmal zum Konsul gewählt, wobei er 327 auch noch die erste Prorogatio Imperii erhält, also die Verlängerung seiner Amtszeit um ein weiteres Jahr als Prokonsul. Und er ist dann eben 327 Konsul und 326 Prokonsul. Also durchaus eine beachtliche Karriere, die wohl im Wesentlichen auf seine volksfreundlichen Initiativen, insbesondere eben des Jahres 339, ja, zurückzuführen ist. Die Berücksichtigung der römischen Innenpolitik sowie die Betonung der unvorhergesehenen Eskalation des sogenannten Latinerkriegs ist also von zentraler Bedeutung für die Interpretation der Folgen dieses Waffenganges. In der älteren Forschung wurde das Ende des Latinerkrieges in der Regel mit dem Beginn des römischen Bundesgenossensystems in Verbindung gebracht. Und darüber hatten wir eingangs gesprochen. Dieses Bündnissystem hat es Rom ermöglicht, die Truppen der besiegten Italiker in den Dienst der eigenen Expansionsbestrebungen zu stellen, was in der Folge dann zu dem ungeheuren Wehrpotenzial führt, das Polybios für das Jahr 225 erwähnt. Also wir erinnern uns, das hatte ich, glaube ich, ganz zu Beginn des ersten Teils erwähnt, dass Polybios im zweiten Buch davon berichtet, dass man für das Jahr 225 eine Liste aller wehrfähigen Männer erstellt haben soll und die Gesamtzahl, auf die man da kam, sei ungefähr so 57.000 Mann gewesen. Also das ist ein Wehrpotenzial, mit dem im Grunde keine andere Macht im Mittelmeerraum mithalten kann. Also weder die hellenistischen Königreiche, ja, noch Karthago, noch die keltiberische Stämme. Also Rom spielt da in der Hinsicht in einer anderen Liga. Dieses Bündnissystem ist also für die römische Imperiumsbildung von essentieller Bedeutung. Und die ältere Forschung ist lange davon ausgegangen, dass eben der römische Sieg im Latinerkrieg zur Etablierung dieses Systems geführt habe. Diese Interpretation übersieht aber, dass es der römischen Seite in den Jahren 339 und 338 zunächst überhaupt nicht darum ging, die Latiner in irgendeiner Form zu integrieren. Vielmehr lag das Hauptinteresse der politisch Verantwortlichen darin, die Beute des Latinerkriegs unter den eigenen Bürgern zu verteilen. Und dies wird unter anderem darin deutlich, dass man die Nachbarstädte Tusculum, Nomentum, Pedum, Aricia und Lanuvium in den römischen Bürgerverband aufnahm, womit diese Gemeinwesen aber im Grunde aufgelöst wurden. Ja, das ist so, also im Ruhrgebiet konnte man das immer schön verdeutlichen. Also wenn Sie nach Bochum-Wattenscheid kommen, dann werden Ihnen die Wattenscheider sagen, sie sind Wattenscheider und nicht Bochumer. Ja, also das ist ganz interessant. Und also von solchen Animositäten muss man hier sicherlich auch ausgehen, wobei das natürlich noch viel dramatischer ausgefallen sein dürfte. Und auch die Integration dieser 5 Gemeinwesen in den römischen Bürgerverband scheint nicht problemlos abgelaufen zu sein. Denn für das Jahr 323 kennen wir den Fall des Volkstribunen Marcus Flavius, der beantragt haben soll, sämtliche männlichen Tusculaner hinzurichten sowie Frauen und Kinder in die Sklaverei zu verkaufen. Und der Antrag scheitert zwar, aber zumindest die Tribus Polia soll dem Antrag zugestimmt haben. Ja, so woran man sich auch noch in späteren Jahrhunderten anscheinend erinnern konnte. Allein die Tatsache, dass ein solcher Antrag 15 Jahre nach Ende des Latinerkrieges eingebracht werden konnte, zeigt doch, dass die eingebürgerten Gemeinden keineswegs als gleichwertige Mitbürger angesehen wurden. Ja, also es ist, also römische Bürger darf man eigentlich nicht in dieser Form verurteilen. Also, wie gesagt, diese Eingliederung der 5 genannten Gemeinden, die darf man, glaube ich, nicht als Integration verstehen, sondern das ist eher, ja, also eine Absorption dieser Gebiete und, ja, also keine gleichberechtigte Aufnahme in den Bürgerverband. Und also neben diesen Eingliederungen kam es zudem noch zu weiteren, ja, Landnahmen, zur Beschlagnahmung von Land, das dann eben 332 in Form der Mecia und Scaptia in den Ager Romanus eingegliedert wurde, was unter anderem auch dazu führte, dass hiermit nun eine direkte Verbindung zu der Tribus Pomptina und zu der Tribus Publilia hergestellt wurde. Diese, ja, also Konfiskationen dürften dabei aber jetzt auch nicht besonders freundlich abgelaufen sein. Zumindest für Velitrae berichtet Livius in dem Zusammenhang, dass man dort die Mauern der Stadt eingerissen habe, der gesamte Senat sei deportiert worden und die Ländereien dieser Männer habe man dann an römische Bürger verteilt. Ja, also das ist ein durchaus robustes Vorgehen der römischen Seite. Und man darf also bezweifeln, ob diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, ein römisches Bundesgenossensystem zu kreieren. Ja, also vielmehr zielten die römischen Maßnahmen auf eine Schwächung der Besiegten sowie auf eine Profitmaximierung. Ja, was eben, also meiner Meinung nach, auch dadurch kam, dass die römische Innenpolitik überhaupt keine, also wie soll ich sagen, keine konstruktive Behandlung zuließ, weil es hier eben darum ging, mit Hilfe von Landverteilungen eben auch Einfluss zu gewinnen und sich zu profilieren. Und dafür ist eben der Quintus Publilius Philo das beste Beispiel. Für dieses Übergewicht innenpolitischer Zielsetzungen und gegen eine frühe Einführung des Bundesgenossensystems spricht auch, dass für die folgenden Jahre keine großen Kampfhandlungen erwähnt werden. Also Livius berichtet zwar von Kämpfen gegen Fundi und Privernum sowie von Feldzügen im Liristal, doch handelt es sich hierbei ja im Grunde um Polizeiaktionen, die sich innerhalb der Grenzen des neuen, im Zuge des Latinerkriegs etablierten römischen Einflussbereichs in Latium und Nordkampanien abspielen. Ja, also das sind im Grunde Eingriffe innerhalb des römischen Einflussbereichs. Ja, es sind jetzt keine groß angelegten Kampagnen oder Feldzüge. Also es bestand überhaupt kein Bedarf für bundesgenössische Truppen. Also das schaffen die römischen Heere noch alleine. Es sind ja auch relativ kurze und durchweg erfolgreiche Feldzüge. Der aus Fundi stammende Vitruvius Vaccus soll interessanterweise ein Haus auf dem Palatin besessen haben, doch hielt ihn diese offensichtlich enge Verbindung mit der römischen Oberschicht nicht davon ab, mit Kämpfern aus Fundi und Privernum benachbarte latinische Städte zu überfallen. Ja, und als Reaktion darauf ist dann ein römisches Heer ausgerückt, um die Ordnung wiederherzustellen. Vielsagend ist hierbei aber auch, dass man in Fundi beim Heranrücken des römischen Heeres umgehend die Waffen streckte und kapitulierte. Also womöglich war diesen Leuten gar nicht klar, dass sie hier irgendwie gegen römische Interessen verstießen, also mit ihren Angriffen auf die Latiner. Also all das spricht dafür, dass es in der Folge des Latinerkriegs nur sehr, sehr langsam zur Etablierung einer römischen Ordnung in Latium gekommen ist. Ich denke mal, man kann das Ganze so zusammenfassen, dass die Verhältnisse relativ unüberschaubar waren und dass wir aber in keinem Fall von einem stabilen Bündnissystem sprechen können in dieser Zeit. Und also diese Instabilität lässt sich wahrscheinlich genauso für die römische Innenpolitik feststellen. Wir können hier den Aufstieg neuer Männer beobachten. Doch lässt sich gerade am Beispiel von Philo nach wie vor eine beträchtliche Ämterakkumulation beobachten. Und wie gesagt, die Vorrangstellung Einzelner beruhte dabei wahrscheinlich auf ihrer volksfreundlichen Politik, sprich der Verteilung von Land. Ja, aber auch das hat eben zur Folge, dass dadurch beträchtliche Teile der Oberschicht wahrscheinlich vom politischen Tagesgeschäft ausgeschlossen blieben. Also all das würde mich dazu bringen, also zwar die Erweiterung des römischen Territoriums als klare Stärkung der römischen Machtpositionen zu sehen, diese Vormachtstellung aber als tendenziell fragil zu beschreiben. Ja, denn die neu erworbenen Gebiete und auch die Neubürger waren ja nicht voll integriert worden und auch gegenüber den Verbündeten, also hier verbündete Städte wie Fundi, gab es ganz offensichtlich keine wirklichen Kooperationsangebote. Ja, also es gibt keine erkennbare Nachkriegsordnung, wenn man so will, die dann eben auch den besiegten Anknüpfungspunkte und vielleicht auch Integrationsangebote gemacht hätte. In der späteren Zeit war es vor allem so, dass der Militärbeitrag der Socii eine enge Vernetzung mit der römischen Elite erlaubte, vor allem auch im Heerlager. Doch war dies eben in den 30er und 20er Jahren noch nicht der Fall, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Mobilisierung von bundesgenössischen Truppen zu beobachten ist. Und um nochmal auf den Fall des Vitruvius Vaccus zurückzukommen, hier haben wir es ja mit einem Latiner oder auch Volsker zu tun, der sich in Rom niedergelassen hatte, der aber anscheinend keinen Weg in die römische Elite fand. Ja, also er war zwar unter ihnen, also galt dann aber irgendwie doch als Verräter. Und warum dieser Mann, also Plünderungszüge gegen latinische Nachbarstädte angeführt hat, muss auch im Dunkeln bleiben, aber es verweist doch auf diese sehr unklaren Verhältnisse und eben auf diese fragile römische Machtstellung. Also diese Fragilität und auch die römischen Polizeiaktionen sprechen auch eher dafür, dass man in den 30er Jahren im Grunde saturiert war. Also es gibt keine Hinweise auf eine wiederum zielgerichtete Expansion. Das wird aber mitunter dadurch verdeckt, dass es bereits 327 zu einem weiteren Waffengang gegen Neapolis in Kampanien kam, mit dem dann die Zeit der sogenannten Samnitenkriege einsetzte. Also Man könnte jetzt sagen, der erste Samnitenkrieg gehört auch schon dazu, aber die Samnitenkriege, das ist eigentlich eher so die Zeit zwischen 327, 326 bis 290, wobei man den Pyrrhoskrieg auch noch so als vierten Samnitenkrieg eigentlich verstehen könnte. Diese Zeit der Samnitenkriege, gerade in Kombination mit dem Latinerkrieg, suggeriert damit schon das Bild einer durchgängigen römischen Aggression. Jedoch hat Lukas Großmann, gestützt auf den Bericht des Dionysios von Halikarnassos, überzeugend zeigen können, dass die römische Seite relativ widerwillig in Kampanien intervenierte, also im Jahr 327, und dass der Anlass hierfür eigentlich Kämpfe zwischen Neapolis und Capua war, also Capua, das ja seit dem Latinerkrieg auch das römische Bürgerrecht besaß. Das heißt, es sind eigentlich wieder Konflikte an der Peripherie, Konflikte zwischen römischen Verbündeten und anderen, die ein römisches Eingreifen erfordern. Diese römische Hilfe oder diese römische Intervention in Kampanien hat dann aber wieder unvorhergesehene Konsequenzen, denn angesichts der römischen Belagerung schicken sich dann auch die Samniten an, in den Konflikt einzugreifen. Und was ganz interessant ist, das hat der Lukas Großmann auch wunderbar gezeigt, ist, dass Dionysios von Halikarnassos, anders als Livius, relativ detailliert von offenbar ernsthaften diplomatischen Bemühungen berichtet, die darauf abgezielt haben sollen, einen Krieg zu vermeiden zwischen Römern und Samniten, also zwischen der römischen Seite und samnitischen Gruppen. Diese Bemühungen führen aber zu nichts. Ja. Sie verdeutlichen aber durchaus, dass es jetzt kein wirkliches römisches Interesse an einer Fortführung der Kämpfe und an einer Eskalation gab. Und das wird auch, an der Behandlung von Neapolis deutlich, denn also die Stadt kapituliert 326, muss keine großen Nachteile in Kauf nehmen und erhält dann sogar noch ein fœdus aequum, also ein sehr vorteilhaftes Vertragsverhältnis mit Rom anscheinend. Ja, und die Stadt floriert auch in den folgenden Jahrzehnten und auch im dritten Jahrhundert und scheint jetzt eben durch die römische Eroberung in Anführungszeichen keine großen Nachteile erlitten zu haben. Also man könnte jetzt sagen, damit ist der Konflikt beigelegt, aber es kommt dann eben zu keiner Einigung zwischen Samniten und der römischen Seite und damit beginnt dann im Grunde ab 326 der zweite Samnitenkrieg. Und das ist ein ganz interessanter Konflikt, denn in den ersten Jahren, also Livius berichtet zwar von großen und triumphalen Feldzügen, aber Selman hat darauf hingewiesen, dass diese ersten Jahre wahrscheinlich keine großen Operationen gesehen haben. Also, dass es da womöglich zu Grenzgefechten gekommen ist in Kampanien, das ist auch nicht verwunderlich. Also, die Samniten, das haben wir im ersten Samnitenkrieg gesehen, dringen auch im vierten Jahrhundert immer wieder in die kampanische Ebene vor. Und im Grunde kann man das wahrscheinlich auch so verstehen, dass Rom nun als Verbündeter Capuas in diese Vorgänge hineingezogen wird und da eben auch nicht rauskommt, also trotz der Verhandlungen. Und wie gesagt, in den ersten Jahren kommt es da nur zu Grenzgefechten, zu Geplänkeln, bis man sich dann 321 entscheidet, beide konsularischen Heere zusammenzulegen, um nach Samnium einzufallen. Das ist ein ganz spannender Vorgang. Vielleicht ist es auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man auf römischer Seite diesen Konflikt jetzt einfach beenden möchte mit einem großen Schlag. Aber dieses kombinierte, im Grunde das gesamte römische Heer, beide konsularischen Armeen, kommen dann bei Caudium im Grunde in eine Zwickmühle. Also sie werden dort eingekesselt, laut der Überlieferung. Also die Überlieferung ist heillos verworren und verzerrt. Wir können eigentlich nur festhalten, dass das römische Heer eingeschlossen wird. Möglicherweise kommt es auch zu Gefechten, aber die Konsuln kapitulieren dann. Und werden dann unters Joch geschickt. Also Veturius und Postumius Albinus kehren dann mit den geschlagenen und eben entwaffneten Legionen nach Rom zurück. Und das ist dann eine katastrophale Niederlage. So wird das auch in der römischen Überlieferung festgehalten. Und die Konsuln sollen dann eben auch einen Friedensvertrag abgeschlossen haben. Also der wird dann aber nicht anerkannt und laut Livius sei es dann zu Revanchefeldzügen gekommen und in deren Zuge habe man dann die Situation wiederherstellen können. Das scheint aber, überspitzt eine spätere römische Propaganda zu sein. Es scheint schon klar, dass also diese Niederlage erfolgt ist und in der Folge scheint man auch römischerseits dann einen Frieden oder einen Waffenstillstand, aber zumindest auf samnitische Forderungen eingegangen zu sein. Und das ist insofern interessant, als wir hier eben schon, also angesichts einer katastrophalen Niederlage, auch das römische Eingeständnis dieser Niederlage beobachten können. Also abgesehen von der späteren römischen Propaganda, die versucht, diese Niederlage eben irgendwie schön zu reden, ne, oder eben dann auch in Frage zu stellen, also zumindest den Friedensvertrag in Frage zu stellen. Das verdeckt aber lediglich die Tatsache, dass man wahrscheinlich in der Folge von Caudium einem Friedensvertrag zustimmen musste. Und dass es auch zur Aufgabe der Kolonie von Frigelle gekommen ist, also dass die römische Seite durchaus auch Zugeständnisse gemacht hat. Und das ist schon ganz interessant, weil wir ja aus späterer Zeit also auch das Narrativ kennen, was möglicherweise dann auch die späteren Autoren beeinflusst hat. Also dass man auf der römischen Seite nicht kapituliert. Ja, also Stichwort erster Punischer Krieg, zweiter Punischer Krieg, Cannae, man macht weiter. Das können wir hier aber nicht beobachten. Also nach Caudium ist man verhandlungsbereit und man findet auch also ganz offensichtlich eine Lösung. Also auch wenn Livius und andere ein anderes Bild erzeugen. Was Caudium auslöst, ist auch schwer zu sagen, aber man kann schon feststellen, dass es hier wieder zu innenpolitischen Turbulenzen kommt. Also es gibt in Rom, wie soll ich sagen, also keine Jubelstürme, also ob der Leistung der Konsuln. Und es kommt auch in der Folge zu harten innenpolitischen Auseinandersetzungen. Da ist aber, wie gesagt, der livianische Bericht also schwer zu deuten. Was wir erst einmal feststellen können, ist, dass dieser Friedensvertrag oder dieser Waffenstillstand, wie auch immer, nicht von langer Dauer war. Also bereits 316 brechen die Kämpfe erneut aus, was eben auch darauf schließen lässt, dass möglicherweise dieses römische Engagement in Kampanien eben zu diesem, also zu dieser permanenten Verpflichtung führt, die dortigen Städte und Eliten auch zu schützen, was sich dann aber eben mit samnitischen Interessen beißt. Also 316 kommt es also zu einem erneuten Ausbruch der Kämpfe. Und was jetzt verheerend ist, 315 gelingt den Samniten im Grunde ein Vorstoß bis nach Latium hinein. Bei Tarracina kommt es zu einer Schlacht. Dort wird das römische Heer aufgerieben. Laut Livius, ganz interessant, laut Livius ein Unentschieden. Der Magister Equitum fällt aber in der Schlacht. Und was Diodor berichtet, deckt sich ungefähr mit dem Bericht des Livius. Allerdings hält Diodor fest, dass es hier zu einer krachenden Niederlage der Römer gekommen sei. Das ist insofern entscheidend, als Tarracina, also der Pass von Tarracina, eben den Weg in die Küstenebene öffnet. Und die Samniten, also mehreren anderen Autoren ist das überliefert, die Samniten scheinen dann eben auch weiter vorgestoßen zu sein, wobei sie auch römisches Bürgergebiet verheert haben. Also das ist tatsächlich eine militärische Zäsur, weil hier erstmals seit dem Latinerkrieg im Grunde römisches Bürgergebiet angegriffen wird und auch verheert wurde. Und wie gesagt, diese große Niederlage bei Lautule lässt eben auch darauf schließen, dass das römische Heer den Anforderungen nicht gewachsen ist und auch die römische Oberschicht, also die militärische Führungsebene, den Anforderungen dieses Waffenkampfs nicht gerecht wird. Also diese beiden Niederlagen, sowohl Caudium als auch also die Kampagne, die dann zur Niederlage bei Lotule führt, sind interessant, denn in der Folge, das berichten eben auch die griechischen Autoren, denn in der Folge, Livius eben auch, in der Folge sei es dann zu Abfallbewegungen unter den Verbündeten gekommen. Also bei Sora soll es zur Massakrierung der römischen Ansiedler gekommen sein. Im Orunka-Gebiet fallen Städte zu den Samniten ab. Selbst in Kampanien soll es zu Verschwörungen gekommen sein. Also Kampaner hätten eben überlegt, sich den Samniten anzuschließen. Hier kommt im Grunde die Fragilität dieses römischen Bündnisses klar zum Vorschein. Also angesichts der Niederlagen gegen die Samniten macht sich jetzt eben auch offenbar bei den Städten unter römischer Herrschaft die Hoffnung breit, dass man sich hier, also dieser römischen Vorherrschaft eben entledigen könne. Also angesichts dieser doch verheerenden, dieses verheerenden Verlaufs des Zweiten Samnitenkriegs ist es dann doch erstaunlich, wie schnell sich die römische Seite wieder fangen kann. Und das scheint eben mit weitreichenden Reformen zusammenzuhängen, die häufig, also die in der Regel mit dem Zensor Appius Claudius Cecus in Verbindung gebracht werden. Also Michel Hume hat dazu ein umfangreiches Werk vorgelegt und also die römische Überlieferung erinnert sich auch an Appius Claudius Cecus sehr genau. Er ist auch der Erste, der eigene Reden und Schriftzeugnisse hinterlässt. Und wir haben was eigentlich mit der ersten wirklich fassbaren historischen Persönlichkeit zu tun, die eben mit diesen sehr umfangreichen Reformen in Verbindung gebracht wird. Also da können wir jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Was interessant ist, in seiner Zensur soll Appius Claudius Cecus Filii Libertinorum in den Senat aufgenommen haben. Ja, also Söhne von Freigelassenen. Das ist erstmal unglaubwürdig. Ja, also vom sozialen Stand würde das nicht passen. Was aber durchaus also denkbar ist, dass es sich hierbei eben möglicherweise um Neubürger handelt, die eben keinen römischen Vater vorweisen konnten. Ja, also Latiner, vielleicht auch Volsker, Kampaner, die man nun eben in die römische Bürgerschicht aufnimmt, um damit möglicherweise auch diese Abfallbewegungen zu ersticken, ja, indem man also hier tatsächlich Integrationsangebote macht. Das ist ganz spannend und wenn wir uns die Fasti Consularis anschauen für diese Zeit, dann können wir auch hier durchaus, ja, ich sag mal, neue Namen erkennen, ja, die auftauchen und die sich doch deutlich von dem unterscheiden, was wir aus den Jahrzehnten davor kennen. Also natürlich Plebejer, ja, das geht es ja nicht. Also die Patrizier behalten natürlich ihre Bedeutung. Dementsprechend bleibt das römische Element auch, also das, ich sag mal, das altrömische Element immer präsent. Aber wir haben es dann doch also mit Personen zu tun, die offensichtlich aus den neu eroberten Gebieten kommen. Ein schönes Beispiel dafür sind die Fulvii aus Tusculum, ja, die eben im Zuge des Zweiten Samnitenkriegs hochkommen. Aber wir haben das ja gesehen, 323 wird ja da nochmal so das tusculanische Vollbürgerrecht in Frage gestellt. All das scheint dann aber eben, also im Zuge dieser Reformen abgeräumt zu werden. Also man geht dann schon dazu über, ja, wie soll ich sagen, ein eher integratives Bündnismodell zu entwickeln. Und damit geht auch die Gründung von latinischen Kolonien im großen Stil einher, also gerade im Liristal. Fregelle war so ein erster Fall, Cales ist ein anderer, aber im Grunde beginnen Koloniegründungen im großen Stil ab 300, also 14, so, also nach Caudium geht das los, weil man anscheinend darauf aus ist, bestimmte, also strategisch wichtige Regionen wie das Liristal auch zu sichern. Ja, und das wird dann zu einem bewährten Mittel der römischen Herrschaftssicherung. Aber das erwächst eben aus diesen krachenden Niederlagen, ne, und aus der Krise, würde ich sagen, aus der Krise der römischen Republik in den Jahren nach Caudium. Also auch da gelingt es, Appius Claudius Cecus Reformen durchzuführen. Es ist wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass das nicht nur die Oberschicht betrifft, sondern dass man damit auch Forderungen der breiten Bürgerschaft bedient. Ein Beispiel hierfür wäre das Jahr 311. Also für das Jahr 311 wird berichtet, dass es hier zum ersten Mal zur Wahl von Tribuni Militum gekommen sei durch das Volk in den Comitia Tributa, also in den Tributkomitien, die eben also nicht nach Einkommen wählen, sondern Tribus. Ja. Und das ist ganz interessant, weil mit dem Jahr 311 eben auch die Verdopplung des konsularischen Heeres auf zwei Legionen einhergeht, oder zumindest geht die Forschung davon aus, dass es in diesem Kontext zu einer Verdopplung der Heeresstärke gekommen sei. Das setzt natürlich eine größere Bereitschaft der Bevölkerung voraus, im Heer zu dienen. Dafür hat man dann vielleicht auch auf Neubürger zurückgegriffen. Aber man kommt diesen Leuten auch dadurch entgegen, dass man dann eben, also dass die Soldaten bzw. die Bürger dann auch ihre Offiziere wählen dürfen. Ja, also das ist, denke ich, ein ganz interessanter Punkt. Was Sie auch hören, so ab Caudium können wir in den Quellen auch bundesgenössische Truppen feststellen. Also gesagt, in den letzten Jahren des Zweiten Samnitenkriegs werden dann auch verbündete Kohorten erwähnt. Das heißt, auch hier ist es dann zu einer Mobilisierung der Verbündeten gekommen. Also insgesamt das Entscheidende an den Neuerungen des Appius Claudius Cecus war sicherlich also eine Neuorientierung der römischen Bündnispolitik und ein Punkt, der von Tim Cornell auch betont wurde, Diese bundesgenössischen Truppen führen dann wahrscheinlich auch dazu, dass man die Bundesgenossen an den Gewinn der, ja, an der Beute beteiligt. So. Und hier ist einmal zu beobachten, dass die von Rom gegründeten latinischen Kolonien, ja, also die Zahl geht also bis Mitte des 3. Jahrhunderts, also in eine Größenordnung von 70.000 Kolonisten, also die können nicht aus der römischen Bürgerschaft allein rekrutiert worden sein. Deswegen ist davon auszugehen, dass man die eben hier auch die Bundesgenossen an solchen Landverteilungen im Rahmen von neu gegründeten latinischen Kolonien beteiligt hat. Und das, also dieses Comeback erlaubt es der römischen Seite dann im Grunde bis 304 den Samnitenkrieg zu beenden und die Samniten zum Kriegen zum Frieden zu zwingen. Und wie gesagt, also das ist eigentlich nur schwer zu erklären, wird aber verständlich vor dem Hintergrund dieser umfangreichen Reformen, die zum einen die Verbündeten enger an Rom binden und eben auch stärker militärisch mobilisieren. Daran haben sie auch ein eigenes Interesse. Im Grunde also können sie dadurch auch an der Expansionsdividende teilhaben, indem sie eben also Beute eben auch ja, für sich in Anspruch nehmen können, also im Rahmen dieser Feldzüge und eben auch an den Koloniegründungen teilhaben. Das führt aber dazu, dass dieses sehr erfolgreiche Modell nicht ohne weiteres abgeschafft werden kann. Und das ist ganz interessant, denn im Jahr 304 kommt es, wie gesagt, also zum Friedensschluss mit den Samniten. Und die römische Seite führt dann einfach gegen eine andere Gruppe Krieg, gegen Marser und Equa. Also man sucht sich dann einen neuen Kriegsschauplatz und im Grunde setzt mit dem Jahr 304 die jährliche Kriegsführung ein. Also ab dem Jahr 304 wird die römische Seite jedes Jahr 4 Legionen aufstellen und dazu auch, das ist, denke ich, entscheidend, 4 bundesgenössische Alae, also Flügel, also in derselben Stärke. Eine Ala war genauso stark wie eine Legion, sodass quasi jedes Jahr um die ja, 35.000 bis 40.000 Mann mobilisiert werden. Und das ist tatsächlich eine qualitative Veränderung. Also auch hier ist jetzt noch keine Grand Strategy zu erkennen, aber es wird eben jedes Jahr Krieg geführt ab 304. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die, ja, so die eben mit dem Zweiten Samnitenkrieg zusammenhängt und auch mit der Notwendigkeit, die Verbündeten in irgendeiner Art zu integrieren. Tim Cornell hat das Ganze mal mit der Mafia verglichen. Ja, also man zwingt diese Leute dazu, sich der römischen Seite oder sich Rom unterzuordnen. Und dafür bekommen sie im Gegenzug aber eben eine Beteiligung, ja, also an dem kriminellen Geschäft zugestanden. Und man geht dann eben dazu über, andere gemeinsam auszurauben. Das ist, denke ich, ganz treffend. Das funktioniert auch sehr gut. Bei Sentinum 295, da sind wir jetzt schon im dritten Samnitenkrieg, also auch dieser Friedensvertrag hält nur einige wenige Jahre. 298 brechen die Kämpfe dann wieder aus. Und interessant ist, dass die Samniten nun im Grunde versuchen, das römische Modell zu kopieren. Sie verbünden sich nämlich dann im dritten Samnitenkrieg mit Etruskern und auch mit Kelten. Ja. Und es kommt dann eben bei Sentinum zu dieser großen Schlacht, die auch von zeitgenössischen griechischen Geschichtsschreibern, also ja, bemerkt wird, also auch die äußern sich dazu. Und es ist ganz interessant, was Livius schreibt, denn Livius hält fest, dass die römische Streitmacht, also zu einem großen Teil aus Italikern, also aus Bundesgenossen bestand. Es seien, also es hätten mehr Bundesgenossen an der Schlacht teilgenommen als eben Legionäre. Und das ist ganz interessant. Also in der Schlacht selbst zeichnet sich auch die kampanische Kavallerie aus. Also da kann man auch sehen, also Kavalleristen sind immer, also sind in der Regel Mitglieder der Oberschicht. Also auch hier kann man sehen, dass diese italischen Eliten, also die nichtrömischen Eliten, ganz offenbar ein Interesse daran haben, sich an diesen Kampagnen, an diesen Feldzügen zu beteiligen und im Rahmen dieser Kämpfe sich auch hervorzutun. Ja, das finden wir, wie gesagt, ab dem Zweiten Samnitenkrieg relativ häufig. Aber das ist eben, also auch hier ist es, glaube ich, entscheidend, ähnlich wie bei der Eroberung Wes, darauf hinzuweisen, dass das alles notwendige Reaktionen waren, um die Krise zu bewältigen, die eben durch die Niederlagen bei Caudium und Lautulae zustande gekommen war. Ja, also man stand im Grunde dann mit dem Rücken zur Wand, auch angesichts des bröckelnden Bündnissystems, und musste sich dann eben auf Reformen einlassen. Und das sind auch Reformen, die die Oberschicht betreffen. Darauf bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Also irgendwo in dieser Zeit, das lässt sich nicht genau datieren, scheint es auch eine sogenannte Lex Ovinia gegeben zu haben. Und laut Tim Cornell, also führt diese Lex Ovinia eben dazu, dass der Senat sich von den Konsuln emanzipiert und zu so einer, also zu einem eigenständigen Organ also zu einem kollektiven Organ der Oberschicht wird. Ja, also dass man nicht mehr so sehr auf die Bekleidung des Oberamts angewiesen war, sondern eigentlich auf die Mitgliedschaft im Senat und dass der Senat dann eben, also bestehend aus 250 bis 300 Senatoren, die Geschicke des Gemeinwesens leitet. Also auch das scheint eine Entwicklung zu sein, die grob im Zuge der Samnitenkriege, also insbesondere des Zweiten Samnitenkriegs, stattgefunden hat. Und auch hier, auch wenn man es nicht genau datieren kann, bietet sich halt eine Verknüpfung mit den also sehr umfangreichen Reformen des Appius Claudius Cecus an. Das ist auch insofern ganz interessant, als es in den 90er Jahren einen Konsul gibt, Lucius Postumius Megellus, der gesagt haben soll, nicht der Senat habe ihm, sondern er dem Senat zu befehlen. Ja, also auch daran, also an dieser Episode sieht man, dass das möglicherweise eine Neuerung war, die sich dann aber letztendlich durchsetzt. Ja, also spätestens in den 90er Jahren des dritten Jahrhunderts, also ist der Senat als eben Repräsentationsorgan der Oberschicht doch ein maßgeblicher Faktor. Ne? Und im 4. Jahrhundert ist das noch nicht der Fall. Also auch da sehen wir, dass wahrscheinlich, dass die Krisen des Zweiten Samnitenkriegs hier zu einem Umdenken und zu einem eher kooperativen Vorgehen in der Oberschicht geführt haben. Also auch da gibt es sicherlich Verlierer. Insgesamt muss man aber feststellen, dass diese Reformen überaus erfolgreich waren. Ja, also wie schnell man davon, also wirklich von der unmittelbaren Katastrophe wegkommt, um sich also da in, ja, also wieder zu einer erfolgreichen Außenpolitik und auch zu erfolgreichen militärischen Unternehmungen durchzuringen, das ist schon bemerkenswert. Es ist wirklich sehr faszinierend an diesen Samnitenkriegen, also wie nah Niederlage und Erfolg da beieinander liegen. Und wie gesagt, ein maßgeblicher Faktor war dabei sicherlich auch die erfolgreiche Integration, also nach immerhin 30 Jahren, der besiegten Gruppen, ja, also Kampaner, Latiner, Volsker, die man jetzt eben ab dem Zweiten Samnitenkrieg, also ab dem 3. Jahrhundert, dann auch in der römischen Oberschicht findet. Also Neuaufsteiger. Das hat Hans Beck auch nochmal gezeigt in Karriere und Hierarchie, dass wir im 3. Jahrhundert eine durchaus durchlässige Oberschicht vorfinden. Also durchlässig natürlich alles im Rahmen. Ne? Patrizier hatte ich ja erwähnt, gibt es nach wie vor. Aber es ist durchaus, ja, also durchaus offen und anschlussfähig für andere. Ja, das ist auch ein Punkt, den Nick Terranato sehr stark gemacht hat. Ja, also im Grunde führen diese Reformen dann dazu, dass Rom und seine Verbündeten 290 auch den dritten Samnitenkrieg erfolgreich beenden können. Und wie ich schon gesagt hatte, wie 304 können wir auch hier beobachten, dass die Kriegsführung nicht einfach eingestellt wird. Ja, man findet dann andere Gegner, man könnte auch sagen Opfer. Und das führt dann auch dazu, dass man, wie gesagt, in den 80er Jahren dann bereits in Süditalien aktiv ist. Dort gerät man mit Tarent, also griechisch Taras, aneinander. Und die Tarentiner tun dann das, was sie schon zuvor immer praktiziert hatten. Sie mobilisieren im Grunde Söldner aus dem griechischen Mutterland, um für sie zu kämpfen. Und in diesem Fall ist das, also die Diadochenkriege sind ja zu dem Zeitpunkt noch ein Thema. Und es gelingt den Tarentinern dann 282 Pyrrhos von Epirus zu gewinnen und der setzt dann mit einem hellenistischen Heer über. Das ist ganz interessant, ist auch ganz detailliert. Also der hat alles dabei, Elefanten, Phalangiten und auch schwere Kavallerie, also ein richtig professionelles Heer. Das kennt man in Italien, also auf der italischen Halbinsel, in der Form nicht. Es gelingt ihm dann auch, die Römer, also die römische Seite zu schlagen. Erst bei Herakleia, da nimmt er aber schon Verluste hin. Also die römische Seite kann dann ohne weiteres neue Truppen mobilisieren. Und Pyrrhos hat eben das Problem, dass er so eine Art, er hat halt diese professionelle Armee, wenn Sie so wollen, so eine Art Special Forces, die kann man aber nicht ohne weiteres ersetzen. Die römische Seite kann ihre Milizionäre ohne weiteres ersetzen. Und es ist aber insofern, also der Pyrrhuskrieg ist insofern interessant, als Pyrrhos schon einen gewissen Eindruck gemacht hat. Also, ne, wie gesagt, die römisch-griechischen Beziehungen werden immer so vor dem Hintergrund des 2. Jahrhunderts bewertet. Aber Pyrrhos muss den Römern eine Heidenfurcht eingejagt haben. Also gibt dann auch dieses spätere, also fiktive Gespräch zwischen Scipio Africanus und Hannibal. Und da fragt Scipio Africanus Hannibal, ja, wer war denn jetzt oder wer ist denn deiner Meinung nach der größte Feldherr der Geschichte? So, und dann sagt Hannibal, ja, ist ganz klar, Alexander. Scipio, ja, nimmt das so hin, sagt, okay, und na, wer ist denn so der Zweitbeste? Der Zweitbeste, Pyrrhus. So, Scipio nimmt das auch noch hin und sagt, okay, aber wer ist denn der Drittbeste? Und dann sagt Hannibal, das bin ich. Und da, also muss dem, also fällt dem Scipio angeblich alles aus dem Gesicht. Er sagt, ja, aber ich habe dich doch besiegt. Dann sagt Hannibal, deswegen bin ich ja nur der Drittbeste. Ja, also eine ganz, ganz witzige Geschichte, die im Kern aber beinhaltet, dass für die römischen Zeitgenossen Pyrrhos eben ein hervorragender Feldherr war. Und das ist insofern interessant, als Pyrrhos den Römern auch einen Friedensvorschlag unterbreitet. Und das scheinen auch durchaus akzeptable Bedingungen gewesen zu sein. Und im Senat soll man sich darüber lange unterhalten haben. Also die Diskussion sei hin und her gewogen. Es muss also durchaus Senatoren gegeben haben, die bereit waren, darauf einzugehen. Und dann soll in diesem kritischen Moment Appius Claudius Cecus eben, also der alte Appius Claudius Cecus, von seinen Söhnen in die Kurie getragen worden sein, wo er dann gesagt hat, nein, es wird nicht verhandelt. Ja, also wir werden uns hier nicht auf irgendwelche Absprachen mit dem Gegner einlassen, solange Pyrrhos in Italien steht. Also er soll aus Italien abziehen und dann können wir darüber reden. Aber im Grunde ist das der letzte Moment in der römischen Geschichte, in dem man tatsächlich darüber nachdenkt, auf ein Friedensangebot einzugehen. Danach wird das nie wieder passieren. Also im Punischen Krieg, im ersten Punischen Krieg nicht, im zweiten Punischen Krieg nach Cannae, das wäre ja der Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, okay, wir einigen uns. Das wird nie wieder vorkommen. Und da, also in der Hinsicht ist der Pyrrhoskrieg eben ein ganz entscheidender Punkt in der römischen Geschichte, weil sich hier eben dieser Sinneswandel einstellt, also auch dieser Mentalitätswechsel. Und man muss sagen, in der Folge rekrutiert die Römische Republik dann nochmal ein sehr großes Heer, also bestehend aus römischen Legionären, aber auch aus Verbündeten. Und Pyrrhos Gefahr, er wächst, also die Gefahr, die Pyrrhos darstellt, er wächst im Grunde daraus, dass sich andere Italiker, also im großen Stil, ihm auch anschließen. Das heißt, es ist im Grunde, also die Schlacht von Asculum ist im Grunde ein Kampf zwischen Römern und ihren italischen Verbündeten auf der einen Seite und Pyrrhos und seinen italischen Verbündeten auf der anderen Seite. Das ist im Grunde auch eine Parallele zu Sentinum, ja, wo wir eben auch das römische Bündnis auf der einen Seite haben und dann das samnitisch-keltische auf der anderen Seite, die Etrusker schaffen es nicht zur Schlacht. Und auch da haben wir dann nochmal bei Pyrrhos dieses Phänomen. Auch ganz interessant, das führt uns jetzt zu weit, aber Hannibal verfolgt ja eine ähnliche Strategie. Auch Hannibal ist im Grunde nach Cannae auf die Italiker angewiesen und kann sich nur so lange halten, weil die ihm Truppen zur Verfügung stellen. Ja? Das heißt also, es scheint auch in der römischen Wahrnehmung, auch in der späteren Geschichtsschreibung, doch ein feines Sensorium dafür zu geben, dass eben abtrünnige Italiker die römische Vorherrschaft also massiv gefährden können. Ne? Aber, wie gesagt, das vielleicht Entscheidende am Pyrrhoskrieg ist dieser römische Mentalitätswandel, dass man danach davon ausgeht, wir können jeden Krieg gewinnen. Wir können nicht verhandeln, wir dürfen nicht verhandeln, wir müssen auch nicht verhandeln. Ja, und das ist so ein bisschen das Erbe, wenn man so will, der Samnitenkriege, insbesondere des zweiten Samnitenkriegs, auch des dritten Samnitenkrieges. Denn, wie gesagt, es gelingt der römischen Nobilität, der römischen Oberschicht, dem römischen Senat, dem römischen Volk, wenn man so will, diese Krisen zu überwinden. Und das gelingt im Grunde dadurch, dass man sich auf Reformen und Kompromisse einlässt. Und die führen eben dazu, dass auch andere Gruppen durchaus ein Interesse an der Aufrechterhaltung der römischen Vorherrschaft haben und sich eben auch im Rahmen der römischen Expansion betätigen und die römische Seite unterstützen. Und es bleibt dann ein Phänomen bis zum Bundesgenossenkrieg, dass die Mehrheit der Italiker, nicht alle, aber dass die Mehrheit der Italiker Rom im Grunde durchweg die Treue halten. Ne? Also gerade in Mittelitalien. Traumatisches Ereignis ist dann tatsächlich der Abfall von Capua im Zweiten Punischen Krieg. Aber insgesamt bleibt das römische Bündnissystem in Mittelitalien erstaunlich stabil. Selbst im Angesicht von so katastrophalen Niederlagen wie der von Cannae. Ja, und ich glaube, damit können wir dann erst einmal so diese Tour de Force durch das 4. Jahrhundert vor Christus beschließen.